Wir stehen in Josua 15. Wir haben uns das letzte Mal noch mit den Stammesgrenzen des judäischen Gebiets befasst. Insonderheit dann noch mit diesen Angaben hier über den Tempelberg und den Felsen auf der Spitze des Tempelberges. Heute lesen wir zunächst mal Kapitel 15, Verse 13 bis 19. Bruno, darf ich dich bitten als Lektor?
Und Kaleb, dem Sohne Jephunnes, gab er einen Teil inmitten der Kinder Juda nach dem Befehle Jehovas an Josua. Die Stadt Abas des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb trieb von dannen aus die drei Söhne Enaks, Sheshai und Achiman und Talmai, Kinder Enaks. Und von dannen zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber vor dem Kiriat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kiriat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zum Weibe. Der Name ist Otniel ein, der Sohn Kenas, ein Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zum Weibe. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang von dem Esel herab, und Kaleb sprach zu ihr, was ist dir? Und sie sprach, gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen.
Danke. Also, nach diesen Beschreibungen, oder zwischenhinein in diesen Beschreibungen über das Stammesgebiet von Juda, finden wir diese kurze Geschichte eingeflochten. Und das hat seine tiefere Bedeutung. Wir haben also zunächst die Eroberung von Hebron durch Kaleb und sodann die Eroberung von Kiriat Sefer durch Otniel. Vielleicht zur Erinnerung, wer war Kaleb und wer Otniel?
Kaleb war ein der treuen Kundschafter.
Wie viele Treue gab es von diesen 12? Zwei. Zwei treue Kundschafter. Und das waren auch die zwei einzigsten von der Auszugsgeneration, vom Auszug aus Ägypten, die überlebt haben, die ganze Wüstenwanderung, und effektiv ans Ziel gekommen sind. Von ihnen beiden, von Kaleb und Josua, heißt es, sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Otniel, wer war Otniel?
Also späterer Richter.
Haben Sie gehört? Nein. Einer der späteren Richter. Und zwar Nummer
1.
Nummer 1. Das ist noch eindrücklich. Mit Otniel beginnt die Zeit der Richter. Wie viele Richter haben wir?
13.
Kommt darauf an, ja, wie du zählst.
Mit Samuel.
Aber ohne Abimelech. Wenn man Abimelech, diesen Usurpator, auch mitzählt als Richter, dann kommt man auf die schönere Zahl 14. Aber das ist immer die Frage der Zählweise. Und dann Samuel war natürlich, 1. Samuel, noch ein Richter, und zwar der letzte Richter. Also die Zeit der Richter ist von Otniel bis Samuel. Gut. Und nun zu Kaleb. Sein Name bedeutet Hund. Und Hebron bedeutet, ich glaube, das haben wir das letzte Mal noch angetönt, oder? Ja, Peter nickt.
Also Hund, Kaleb, haben wir angetönt.
Ja, und Hebron nicht mehr.
Aber das nicht mehr.
Habe ich nicht erklärt, dass Hebron zusammenhängt mit dem hebräischen Wort Freund, Chaver?
Doch.
Ja, ja. In der Knesset spricht man sich an mit Chaverim ve Chaverot, wenn man eine Rede beginnt. Genossen und Genossinnen. Das sind die, der Chaver, das ist der Freund, der Genosse. Und Chevron ist Gemeinschaft. Also das Wort Zusammenhalt steckt da drin. Also Kaleb hat die Stadt Gemeinschaft erobert. Die Stadt, wo schon früher Vater Abraham einen wichtigen Sitz hatte. Nun, wie können wir das neutestamentlich übertragen? Die Gemeinschaft mit Gott in 1. Johannes 1 wird dort so umschrieben. Liest jemand 1. Johannes 1, Vers 3? Sechs bis sieben.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben.
Also schon Vers 3 noch, Entschuldigung.
Ja. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
Danke. Wir haben hier also die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ergebnis dieser Gemeinschaft ist?
Licht.
Das ist das Wesen Gottes. Ich meine jetzt Vers 4 macht deutlich, was das Ergebnis dieser Freude ist. Oder dieser Gemeinschaft. Das habe ich schon gesagt.
Dass die Freude vollkommen sei.
Und zwar vollkommene Freude, ja. Nicht nur einfach Freude, sondern vollkommene Freude als Ergebnis dieser Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und dann wird aber in Vers 7 noch gesprochen über Gemeinschaft miteinander. Das heißt also Gemeinschaft unter den Erlösten. Johannes schreibt als Apostel und er sagt, ihr habt Gemeinschaft mit uns. Dann bedeutet das Gemeinschaft mit den Aposteln, also Gemeinschaft unter den Gläubigen, das alles gehört zusammen. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft unter den Erlösten. Und Satan hat ein riesiges Interesse, dass er diese Gemeinschaft stören oder verhindern kann. Nun haben wir Hebron. Hebron gehörte als Stadt zu dem, was Gott Israel zugesagt hatte. Aber sie hatten von Hebron nichts, solange diese Riesen, diese Söhne Enaks, da waren. Die waren das Hindernis. Und die mussten im Kampf vertrieben werden. Und so ist es nach Epheser 6, Vers 10, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Das heißt also, die Mächte der Finsternis haben ein Interesse, uns in unserer Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn und auch in der Gemeinschaft untereinander zu hindern. Und es ist ganz wichtig, die Gemeinschaft wird dort gerade in Verbindung gebracht mit der Tatsache, dass Gott Licht ist. Also die Gemeinschaft wird zum Beispiel auch durch Sünde verunmöglicht. Sünde trübt die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, aber auch untereinander. Wir kennen das, wie Gemeinden durch Sünde gestört werden können. Also gilt es, diesen Feinden Widerstand zu leisten, damit man Hebron erobern kann. Das ist das konkrete neutestamentliche Gegenstück. Es ist ein Kampf, damit wir dahin kommen, dieses Erbe Gottes in Besitz zu nehmen. Aber das Ergebnis ist dann völlige Freude. Und dann kommt die nächste Stadt, Kirjat Sefer. Was heißt eigentlich Kirjat Sefer auf Deutsch? Weiß das gerade jemand? Das habe ich letztes Mal ja nicht gesagt, oder? Kirjat heißt Stadt, Kirja, und Sefer heißt Buch, Stadt des Buches. Aber später bekommt die Stadt einen anderen Namen, nämlich
Hebron.
Nein. Debir. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Debir, ja. Ja. Debir heißt Sprachort. Im Salomonischen Tempel wird das Allerheiligste Debir genannt. Sprachort. Denn im Salomonischen Allerheiligsten stand ja die Bundeslade auf dem Felsen. Und Gott hat zwischen den Cherubim hervorgesprochen. So liest man das schon in 2. Mose 25. Bei der Anordnung zur Stiftshütte. Können wir das kurz aufschlagen? 2. Mose 25, Vers 22. 21 und 22. Liest das jemand?
Dann sollst du den Gnadenpickel oben auf die Lade legen und in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Dann will ich dort mit dir Gemeinschaft haben und von dem Gnadenpickel herab aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim hervor dir alles mitteilen, was ich den Israeliten durch dich aufzutragen habe.
Ja, hier haben wir, dass Gott sogar sagt, ich werde von dort her alles zu dir reden, was ich an die Kinder Israel gebieten werde. Gott spricht, und darum heißt dann später im Salomonischen Tempel das Allerheiligste der Sprachort, Debir. Wir können das kurz aufschlagen. 1. Könige 6. Also zum Beispiel liest uns jemand Vers 19, 6 Vers 19.
Den Hinterraum richtete er im Innersten des Hauses her, um die Lade des Bundes des Herrn dort hineinzustellen.
Jawohl. Bei Ihnen ist das Debir übersetzt mit Hinterraum. In der alten Elberfelder heißt es, und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Also es ist nur eine andere Übersetzung für das gleiche Wort, ja, Hinterraum. Hier ist es übersetzt mit Sprachort, denn Debir kommt ja, hängt zusammen mit der Wurzel Dabar, und das heißt Wort. Oder sprechen auf Hebräisch heißt le daber, sprechen, ja? Und darum kann man Debir mit Sprachort übersetzen. Jetzt zurück zu Kirjat Sefer. Die Stadt des Buches war ein Bollwerk, das es einzunehmen galt. Othniel hat das so getan. Und dadurch ist Kirjat Sefer ein Sprachort geworden, ein Debir. Jetzt können wir das sehr schön übertragen. Die Bibel ist für manche Menschen auch eine ummauerte Stadt, wo man einfach nicht reinkommt. Keine Chance. Ein Buch mit 7 Siegeln wird es manchmal bezeichnet. Aber Othniel in seinem Glaubensmut hat den Kampf aufgenommen, die Stadt erobert, eingenommen, und so wurde es ein Debir. So können wir also die Erfahrung machen, wenn wir nicht die Mühe scheuen, wirklich uns ins Wort Gottes hinein zu vertiefen, auch da möchte der Feind uns abhalten. Bibelstudium unattraktiv machen, oder was es auch für welche Gründe gibt, um irgendwie da das Interesse zu verbauen. Wenn wir das aber überwinden und befolgen, wie es steht in den Sprüchen, Sprüche 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, dann erfahren wir, wie dieses alte Buch plötzlich ein Sprachort wird. Wo wir merken, dass Gott selbst durch Geschichten vor 4000 Jahren geschehen, zu uns in unsere Situation heute hineinspricht. Dass Gottes Wort so aktuell ist, dass wir wirklich Gottes Stimme hören an uns, in der vollen Autorität auf unser Leben bezogen. Aber dazu braucht es diesen Kampf. Othniel muss Kirjat Sefer einnehmen, damit es zum Debir wird. Das ist also der Unterschied zwischen Bibellesen und Romanlesen. Beim Romanlesen muss man keine Mauer einschlagen. Aber das hatte Konsequenzen, schöne Konsequenzen für Othniel, denn der Lohn für diese Heldentat war ja Aksa. Aksa, die Tochter Kalebs, der wollte die nicht irgendjemand geben. Und das war effektiv die Frau, die genau zu Othniel passte. Beziehungsweise Othniel war eben durch diese Heldentat erwiesenermaßen der Mann, der zu Aksa passte. Vers 18, sie zieht ein nach Debir, aber sie ist nicht zufrieden. Was tut sie?
Ja, sie hat ihren Mann angespornt.
Angetrieben, angespornt.
Ein Feld eben vom Vater zu fordern.
Also die Aksa spornt ihren Mann an oder sie treibt ihn an. Ist das gut, wenn Frauen Männer antreiben?
In geistlicher Weise sicher.
Wie?
In geistlicher Weise sicher, weil sie ja ihrem Mann eine Gehilfin ist.
Ja. Ich glaube, die Frage ist berechtigt, denn man kann nicht mit Ja und Nein antworten. Es kommt darauf an, für was. Und hier in diesem Fall haben wir wirklich ein exzellentes Beispiel, wie gut es ist. Also diese Aksa war darauf aus, mehr von dem Land, das Gott seinem Volk gegeben hat, versprochen hat, zu bekommen. Es ist überhaupt so, Habgier ist etwas Sündiges. Aber wenn es geht um im geistlichen Bereich, wenn man da mehr möchte, dann ist es keine Sünde. Dann ist es gut. Und so ging es hier ja um Gottes Auftrag, dieses Land einzunehmen, dieses Land dann in Besitz zu nehmen, das heißt auch genießen. Und Aksa wollte mehr davon.
Ist es sie, die mehr wollte, oder er? In der Übersetzung heißt es, er beredete sie.
Ja, da stehe ich auch. Deswegen habe ich schon Zweifel.
Lies doch mal vor, wie heißt es in deiner Übersetzung?
Vers 18. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, einen Acker zu fordern von ihrem Vater.
Wow. So.
Bei mir steht es, da trieb sie ihn an.
Tja, ja. Ja. Ist ja alles klar. Es ist alles eindeutig klar. Der hebräische Text sagt sie. Aber die Septuaginta-Übersetzung, die griechische Übersetzung, die hat er. Es ist aber so, dass der hebräische Text, der masoretische Text, der ist so perfekt überliefert, dass man seit den Funden von Qumran nichts Besseres mehr kennt als den masoretischen Text. Also selbst bei liberalen Theologen ist das Ansehen vor dem mittelalterlichen hebräischen Text dermaßen gestiegen seit Qumran, dass selbst zum Beispiel ein Barthélemy, das ist einer der führenden Textforscher in der Schweiz von der Universität Fribourg, sagt, im Zweifelsfalle gilt der masoretische Text. Und es ist so, die Septuaginta-Übersetzung, die hat oft interpretiert und oft Dinge, wo es nicht ganz, nach der Meinung der Übersetzer nicht ganz gepasst hat, haben sie das angepasst nach ihrer Meinung. Zum Beispiel in den Königenbüchern, das ist ein Problem, das es gab seit 2300 Jahren, diese Zahlen, Jahrzahlen, wie lang hat ein König regiert, da hat man gemerkt, die passen überhaupt nicht zusammen. Die Angaben über die Könige von Juda, die Könige von Israel. Und in neuerer Zeit haben wir dann auch gemerkt, mit der Überlieferung der Assyrer passt es auch überhaupt nicht zusammen. Die assyrische Chronologie, die sehr detailliert überliefert ist durch Keilschrifttafeln. Und eben schon die Septuaginta-Übersetzer, die haben solche Zahlen dann korrigiert. Aber sie haben keine Lösung gebracht, sie haben nur noch verschlimmert. Und Edwin Thiele hat schließlich die Lösung gefunden. Und zwar hat er gemerkt, es kommt aufs Zählsystem an, das man verstehen muss. Man muss das Zählsystem von Israel kennen, das Zählsystem von Juda. Und dann kann man das alles miteinander verbinden und das geht eigentlich, es gibt im Prinzip eine wunderbare Lösung, wo alles zusammengeführt wird. Aber eben, wenn man etwas nicht ganz versteht, dann ist man schnell bereit, den Bibeltext zu kritisieren, anstatt zu denken, wie Kenneth Kitchen, einer der führenden Ägyptologen, ein Gläubiger aus England, der hatte schon früher gesagt, bevor Thiele die Entdeckung gemacht hatte, möglicherweise steckt hier ein Zählsystem dahinter, das wir heute nicht mehr kennen. Ja, der hat nicht einfach so schnell Textkorrektur machen wollen, wie das viele liberale Theologen dauernd gemacht haben. Und das Ergebnis ist, ja, der Text hat Recht behalten und also bis fast auf ein ganz wenige Probleme ist alles gelöst worden. Und die Septuaginta, die haben eben sehr gerne den Text geändert. Und vielleicht haben sie Anstoß genommen, dass die Frau ihn antreibt. Und darum haben sie es geändert, dass der Mann antreibt, ja? Aber es ist eben gar nichts Anstößiges dran am biblischen Text. Aber es zeigt eben die Wichtigkeit, wie positiv sich das auswirkt, wenn eine Frau ihren Mann zum Guten antreibt. Und sie war effektiv sehr temperamentvoll, denn... Ja, und dann geht auch sie zum Vater. Es ging ihr offensichtlich nicht zu schnell genug.
Wer kommt es auf, wenn eine Blitzaktion wieder?
Absolut.
Erst treibt sie ihren Mann an, da für dieses Feld zu fordern, und noch nicht hat sie das Wohl in der Tasche, springt sie vom Esel und sagt, du hast mir Mittagsland gegeben, so gib mir auf Wasserquellen.
Jawohl.
Also ruckzuck, also die Frau, die wusste, was sie wollte.
Übrigens, Mittagland, im Hebräischen steht ein Land im Negev. Also wir sind da ganz im Süden von Israel, in der Negev-Wüste unten, und da braucht es natürlich Quellen. Darum war sie aus auf Wasserquellen. Und sie bekommt sie auch. Der biblische Text sagt einfach so schlicht, da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Und so wurde Aksa quasi zur Quelle, zur Erfrischung für diese ganze Stadt Debir. Und wenn wir denken, was bedeuten Wasserquellen in der Bibel? Nun schlagen wir auf Johannes 7 zum Beispiel. Dann sehen wir die geistliche Bedeutung im Licht des Neuen Testamentes. Da kommt das Ganze bekommt dann noch mehr Profil. 7 Vers 37 bis 39.
An den letzten, den großen Tagen des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten.
Lies den Vers noch fertig, denn...
Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Jawohl. Also was bedeutet lebendiges Wasser? Quellwasser?
Eben.
Leben, ja, und hier wird es gedeutet sehr direkt auf den Heiligen Geist, ja, ja. Der Heilige Geist, der eben das Innere des Menschen erfrischt, erquickt, indem er die Herrlichkeit und Größe von Jesus Christus vorstellt. Der Jesus sagt in Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Und das führt eben zur Erfrischung des vertrockneten Inneren. Und dazu hat Axa den Auslöser gegeben. Wir sehen also, die passen ausgezeichnet zusammen. Axa, eine Heldin, Othniel, ein Held. In dem Sinn eine vorbildliche Ehe. Und es ist interessant, in der Richterzeit, das ist ja die Zeit der Probleme. Aber es sind immer wieder andere Probleme. Und was war das Problem zur Zeit, wo dann Othniel zum Richter geworden war? Hat das jemand in Erinnerung? Also man darf schon nachschlagen in der Bibel, wir machen keine Prüfung.
Wahlsdienst.
Ja, indirekt, das war dann die Folge. Ja, ja.
Hier steht Othniel, der erste Richter, besiegt Mesopotamien. In Richter 3, Vers 7.
Ja.
Als Zwischenüberschrift.
Aber das Problem wird gerade vorher noch beschrieben. Lesen Sie.
Vermischung mit den Nationen außenrum.
Ja, und Vermischung wie?
Ja, dass sie halt Frauen haben aus den anderen Völkern.
Ja, Mischehen. Lies mal Verse 5 und 6 aus Richter 3.
Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen Jehovas und vergaßen Jehovas, ihres Gottes, und sie dienten den Baalim und den Asherot.
Jawohl. Also, es gab Mischehen mit Götzendienern, Götzendienerinnen. Das, was das Gesetz ganz klar verboten hatte. Also das große Problem Israels in dieser Zeit war auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Da hat die große Masse total versagt. Und durch dieses Problem kam dann der Götzendienst hinein, der Baals und der Asherah-Kult, der Baal, ein männlicher Gott, Asherah, eine weibliche Gottheit. Und Baal ist sowieso und Asherah eng verknüpft mit Fruchtbarkeitskult, also auch mit Prostitution. Also wirklich kann man sagen, auf dem Thema von Liebe, Ehe und Sexualität hat das Volk total versagt. Und in dieser Zeit erweckt Gott ausgerechnet Othniel. Und das ist der Mann, der eine gottgewollte Ehe geschlossen hat. Nicht nur ein Gläubiger und eine Gläubige, sondern man kann sagen, sie sind auch auf geistlichem oder in ihrem geistlichen Stand entsprechend gewesen. Also wirklich von daher kann man sagen, eine ideale Ehe, die für Israel eben zur Hilfe werden konnte. Darum überhaupt kein Zufall, dass ausgerechnet Othniel der erste Richter werden sollte. Und so haben wir insofern hier im Buch Josua, wo wir das Buch des Sieges haben, schon die Vorbereitung für Hilfe dann, wenn die Zeit der Probleme kommt, im Buch der Richter. Ja, ist bis dahin noch eine Ergänzung oder Frage?
Ja, mir fällt auf, dass Sie recht politisch oder taktisch vorgehen Ihrem Vater gegenüber. Sie springen vom Esel und sagt dann zu ihrem Vater, gib mir einen Segen oder etwas hinzu, bedeutet das? Oder was könnte man daraus verstehen?
Ja, ein Segen ist...
Ein Extra?
Nein, überhaupt etwas Gutes. Ich meine, insofern ein Segen hier, was nützt einem ein trockenes Land, wo man kein Wasser hat? Also das Wasser ist gewissermaßen der Segen, damit überhaupt das Land fruchtbar werden kann. Aber fahren Sie nur weiter.
Nein, für mich...
Das war der Punkt, ja.
Der Punkt, dass Sie sehr taktisch klug vorgehen. Sie bittet um einen Segen, um einen...
War es denn damals üblich, dass Väter ihre Töchter segneten, wenn sie heirateten? Oder war das völlig außer der Reihe jetzt?
Nein, Segen... Segen ist sogar so allgemein, dass die Bibel sagt, dass wir sogar unsere Feinde segnen sollen. Also Segen ist nicht irgendwie etwas Exklusives, das dann nur für einen Teil beschränkt wäre oder sogar nur für Söhne. Auf keinen Fall. Und insofern sehen wir sogar, dass es Othniel ein großes Anliegen war, dass seine Tochter den richtigen Mann bekommt. Ich meine, er hat gesagt, wer diese Stadt besiegt, der bekommt sie, aber sonst einen anderen gebe ich sie nicht.
Das hat Kaleb gesagt.
Ja. Ja, Kaleb hat das gesagt, der Vater von Aksa. Also ihm war das ein Anliegen, dass seine Tochter eine gute Ehe eingeht.
Und man könnte ja jetzt auch fragen, warum hat er ihr denn nicht gleich Wasserquellen gegeben? Er weiß ja, dass in Dürresland nichts bringt.
Gut, der biblische Text sagt uns nichts, aber zeigt uns wenigstens, dass Aksa sich dessen bewusst war, wir brauchen mehr.
Bittet und es wird euch gegeben.
Sie musste drum bitten.
Ja, ja, ja. Und ich meine, gerade durch diese ganze Geschichte wurde auch deutlich, wer sie ist.
Aber es ist doch nicht gesagt, dass der Othniel der richtige Mann ist, also eine gute Ehe. Es war ja sehr anonym gesagt, der die Stadt einnimmt, dem gebe ich meine Tochter.
Ja,
damit
gut.
Es ist doch nicht aber, gesagt, dass es eine gute Ehe ist.
Aber es war jemand, der motiviert war, Gottes Befehl, dieses Land Kanaan zu erobern, auszuführen. Also sagen wir zum Beispiel ein Esau, der sagte da, als er das gute Essen sah, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Ich sterbe ja sowieso. Das ist ja quasi für die Zukunft und die Nachkommenschaft und so weiter. Er verkauft das, weil er ein momentanes Vergnügen wichtiger einschätzte als diese ganze Segens Angelegenheit, die für das Leben nach dem Tod noch Bedeutung haben sollte. Also hier haben wir gerade das Gegenteil von Esau, einer, der interessiert ist an dem, was Gott geplant hat für sein Volk. Und das war quasi für den Vater, eben für Kaleb war das wichtig. Es muss jemand sein, der wirklich an der Sache Gottes und dem Auftrag, der damals für das Volk Gottes im Vordergrund stand, Kanaan zu erobern, so einer soll das sein. Und gut, ich meine, natürlich, jetzt rein menschlich gesprochen, wäre das auch immer noch nicht der letzte Ausweis, aber es hat sich wirklich so ergeben, dass beide sind wirklich vorbildliche Menschen und diese Ehe konnte später gewissermaßen zu Schlüssel- und Hilfsehe werden für das Volk Gottes überhaupt, das gerade auf dem Gebiet tief gefallen war.
Woraus hast du eben geschlossen, dass Othniel und Aksa geistlich auf einer Ebene waren?
Also die Argumentation ist die, Othniel war interessiert, Kirjat Sefer einzunehmen, also hatte einen Heldenmut, um Gottes Verheißungen einzunehmen. Und Aksa hatte ein Interesse, für sie war das nicht genug. Sie wollte mehr von dem Segen Gottes im Land. Und treibt ihren Mann an, komm, wir brauchen noch mehr. Jetzt verlangt er von Kaleb noch ein Feld dazu. Und sie verlangt diese Wasserquellen. Also eine Frau, die Energie hat, um mehr von der Verheißung Gottes zu bekommen.
Was ich noch wissen möchte ist, Hebron heißt Gemeinschaft.
Ja.
Ist das heute noch bekannt? Denn gerade Hebron ist ja sehr im Gespräch.
Ja, ja, klar.
Und deswegen ist bekannt noch, dass das heißt?
Ja, im Hebräischen sind die Bedeutungen sehr naheliegend. Also auch heute, wer Hebräisch spricht, merkt die Wurzel von Hebron, das ist Chavar, da kommt Chaver und das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft, Freundschaft. Ja? Und darum mutet das heute wie Ironie an, nicht? Weil, denn gerade da ist der Kampf und letztlich eben auch ein geistlicher Kampf. Denn dort geht es ja sogar um die Frage, wem gehört eigentlich das Erbbegräbnis von Abraham und Sarah. Und da mag gewissermaßen Ismael, vertreten durch den Islam, und Isaak, vertreten durch Israel, Anspruch auf den gleichen Ort. Und da ist ja die Moschee, die eigentlich der Brennpunkt des Konflikts in Hebron ist. Die Moschee ist genau da, wo Abrahams Grab war. Und das ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein Kampf um die Verheißung Gottes, die Gott aber nicht Ismael, sondern Isaak gegeben hat. Ja, noch etwas?
In Vers 14 werden ja auch die Namen von diesen drei Riesen genannt, die Hebron früher bewohnten. Kann man daraus auch etwas schließen, wenn man diese Namen übersetzt? Oder ist das zu weit hergeholt?
Ja, ich habe die nicht auswendig gegenwärtig, die Bedeutungen. Die sind relativ schwierig abzuleiten. Hast du sie gerade präsent?
Sheshai, Ahiman und Talmai wird hier geschrieben.
Ich wüsste das nächstes Mal, könnte die Bedeutungen klären.
Ich beschäftige mich mit dem Gedanken noch ein Mittagsland. Was würde das für uns heute bedeuten?
Also, ein Negevland, da ist Wasser umso wichtiger, ja? Und das bedeutet also eine Situation, wo man sich umso mehr bewusst ist, dass man die Kraft Erfrischung durch den Heiligen Geist braucht. Das können also gewissermaßen im geistlichen Leben Situationen sein, wo eben Durststrecken eine Rolle spielen. Und in einer solchen Situation ist man sich noch viel mehr bewusst, wie sehr man innere geistliche Erfrischung braucht. Übrigens muss ich noch erklären, im Neuen Testament wird ja verschiedentlich gesprochen über lebendiges Wasser. Und das ist ein hebräischer Ausdruck, Mayim Chayim. Lebendiges Wasser bedeutet schlicht frisches Quellwasser. Das ist also nicht, der Ausdruck hat nicht an sich etwas Geistliches zu sagen, sondern bedeutet einfach frisches, fließendes, frei fließendes Wasser. Und darum, wenn es hier geht um Quellen, die oberen und die unteren Quellen, dann geht das gewissermaßen um lebendiges Wasser. Und das macht natürlich die ganzen Bezüge zum Neuen Testament mit dem lebendigen Wasser, das sogar noch auf der letzten Seite angeboten wird, auf der Bibel. Wir können das kurz lesen. Macht das den Bezug eben umso deutlicher, direkter. Offenbarung 22, da machen wir Pause. Offenbarung 22, Vers 17. Liest uns jemand den Vers?
Und der Geist und die Braut sagen, kommt. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Jawohl. Wasser des Lebens oder lebendiges Wasser. Es ist Quellwasser. Aber gemeint ist eben die Erfrischung durch den Heiligen Geist, die das Evangelium bringt. Ja, gut, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. In Kapitel 15 wird dann weiter noch das Erbteil von Juda beschrieben. Bis zum Schluss des Kapitels. Und so kommen wir zu Kapitel 16. Da geht es um das Erbteil von Josef. Das aber aufgeteilt wird in zwei Bereiche. Das Erbteil von Ephraim, Vers 5. Und dann Kapitel 17, 1, das Erbteil für Manasse. Das haben wir letztes Mal schon besprochen, dass Josef der erstgeborene Sohn wurde, der Sohn mit dem Erstgeburtsrecht, weil Ruben Inzest begangen hat mit einer der vier Frauen von Jakob, seinem Vater. Dadurch hat er das Erstgeburtsrecht verloren. Josef ist es zugekommen. Das erklärt übrigens in der Josefs Geschichte, warum Vater Jakob Josef ein wunderbares Kleid gegeben hatte. Und wie oft hat man ihn angeklagt, das ist ein gutes Beispiel für schlechte Erziehung. Wie kann man nur ein Kind bevorzugen? Das darf man doch nicht. Aber dieses Kleid war eigentlich das Zeichen, dass er ihn als Erstgeborenen einsetzte. Und das hat natürlich den Neid der anderen Brüder herausgefordert. Aber man muss bedenken, Josef war natürlich ein Erstgeborener. Nur nicht von Lea, sondern von Rahel. Und das war ja eigentlich auch die Frau, die wollte er eigentlich heiraten. Das war ja sogar eigentlich, das war ja seine wirkliche Liebe. Und Josef bekam also das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht umfasste doppeltes Erbe. Und nun in der Nachkommenschaft dieser Patriarchen bekommt Josef im Land ein doppeltes Erbteil, in dem seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, je als ein Stamm gezählt wurden. Also das ist die Erklärung, warum Josef hier in zwei Stämmen aufgeteilt wird. Aber wir haben, ich weiß nicht mehr, ob das letzte Mal oder vorletzte Mal war, auch schon gesehen, dass das Erstgeburtsrecht noch anderes umfasste. Nämlich, der Erstgeborene war der Herrscher über seine Brüder. Und das sieht man gut bei Jakob und Esau, wie Gott von Anfang an dort das Erstgeburtsrecht tauschte. Denn bevor die zwei geboren waren, sagte Gott, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt, er soll nicht das Erstgeburtsrecht haben. Esau sollte es nicht haben. Also Herrschaft ist ein Teil des Erstgeburtsrechts und das hat der Stamm Juda bekommen. Denn Juda war der erwählte Stamm, dass die Königslinie daraus hervorkommen sollte und letztlich der König der Könige, der Messias. Schon Jakob sagt in 1. Mose 49, Vers 10, nicht weichen soll das Zepter von Juda, bis das Schilo kommt. Schilo, der Friedensbringer, der Messias. Also Juda, der Stamm der Herrschaft. Und das erklärt uns übrigens, warum wir hier bei der Verteilung im Westjordanland Josua 14 und 15 zuerst den Stamm Juda haben. Das ist der Herrscherstamm, aus dem der Messias kommen sollte, darum wird der zuerst beschrieben. Und jetzt verstehen wir, warum ausgerechnet Kapitel 16 und 17 Josef kommt. Denn das ist der Stamm, der erstgeborene Stamm, der das doppelte Erbteil bekommen sollte. Und ein drittes Element beim Erstgeburtsrecht, das war Priesterdienst. Der Erstgeborene hatte also eine gewisse priesterliche Funktion in Vertretung des Vaters. Immer der Vater in einer Familie hatte eine Priesterstellung, das sieht man sehr schön im Buch Hiob. Hiob opferte für seine Kinder, also in der Familie gesehen war er der Priester. Und nun der Stamm Levi, er hat das Priestertum bekommen. Und hier jetzt, wenn es ums Land geht, ist dann bei Levi eine Ausnahme. Levi sollte nämlich kein Stammesgebiet bekommen. Aber dafür eben das Priestertum. Diese Regelungen für den Stamm Levi, die werden wir später noch sehen. Aber nun erklärt es uns schon mal, warum gerade Juda und Josef, dass die da so eine erstrangige Rolle spielen im Buch Josua. Ist bis dahin eine Frage? Oder Ergänzung? Gut, also die Beschreibung des Landes, das kann man selber lesen, Kapitel 16. Und wir kommen damit zu Kapitel 17. Und zwar haben wir hier wieder so eine Anekdote, die plötzlich dazwischen geworfen wird. Die wollen wir uns auch näher ansehen. Kapitel 17, Verse 3 und 4. Wer liest uns? Bruno?
Und Zelophrat, der Sohn Hephos, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter, Machla und Noah, Chogla, Milka und Tirza. Und sie traten herzu vor Eleazar, den Priester, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sprachen: Jehova hat Mose geboten, uns ein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Und er gab ihnen nach dem Befehle Jehovas ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters.
Richtung? Ja, bis dahin. Nachher wird wieder das Land beschrieben, das dem Stamm Manasse zukommt. Also, jetzt wo es um den Stamm Manasse geht, kommt plötzlich diese Einschaltung mit 5 jungen Frauen. Auch wieder interessant, oder? Es hat doch in dieser Zeit, in diesen Jahren der Landnahme, da hätte man 1000 Geschichten erzählen können. Aber es werden uns ganz wenige selektiv herausgenommen. Und wir wissen, dass der Heilige Geist der Autor ist der Bibel. Und wenn er diese Geschichten gewählt hat, hat er eine ganz bestimmte Absicht gehabt, um gerade diese Geschichten uns zu präsentieren. Das haben wir gesehen in Verbindung mit Kaleb, Otniel und Aksa. Das hat wirklich tiefe Bedeutung, dass diese Personen so vorgestellt werden, um uns positive Beispiele zu zeigen von Menschen, die wirklich für die Sache Gottes da waren. Und nun diese 5 Töchter Zelophchats. Wo finden wir die überhaupt zum ersten Mal in der Bibel?
4. Mose 26,
ja, 31. Wunderbar, schlagen wir auf. Das ist gute Vorbereitung.
Abgelesen.
Ja, ja, schon gut.
Who is who in der Bibel?
Ach ja, toll.
4. Mose 26, 33. Durch diesen Menschen wird das Gesetz Jehovas nämlich geändert.
Jawohl, lesen Sie gerade mal den Vers dort.
Und Zelophat, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern, in Klammern, nur, Klammer zu, Töchter. Und die Namen der Töchter Zelophats waren Machla und Noah, Hogla, Mirka und Tirza.
Jawohl. Und dann gehen wir gleich zu Kapitel 27. Da lesen Sie ab Vers 1. Da wird es jetzt konkreter.
Ja. Es traten heran die Töchter des Zelophat, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machias und des Sohnes Minasses, von den Sippen Minasses, des Sohnes Josefs. Und dies waren die Namen seiner Töchter: Machla, Noah, Hogla und Mirka und Tirza. Und sie traten vor Mose und vor den Priester Eleazar und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung und sagten: Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht inmitten der Rotte derer, die sich in der Rotte Rottachs gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben, aber er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe, weil er keinen Sohn hat? Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Die Töchter Zelophats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben, und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Weiter noch?
Ja.
Und zu den Söhnen Israels sollst du Folgendes reden. Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, dann soll ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben.
Ja, bis dahin, das reicht.
Ja.
Also, wir merken plötzlich, diese fünf Töchter, die haben schon Bedeutung in der Bibel. Denn die kommen nicht nur einfach so mal nebenbei irgendwo vor, sondern wir haben sie schon in 4. Mose 26 gefunden, jetzt hier ausführlich in 4. Mose 27. Sie kommen nochmals vor in 4. Mose 36.
1-12.
Ja, 4. Mose 36, das ist das ganze Kapitel. Also die sind schon von Bedeutung. Und jetzt plötzlich im Buch Josua treten sie wieder auf. Also was war die Sache? Zelophehad hatte lediglich Töchter, fünf Töchter. Und er starb, wie alle anderen, die aus Ägypten ausgezogen waren, in der Wüste. Es waren ja nur Josua und Kaleb, die ins Land kommen durften. Jetzt aber, diese fünf Frauen, die hatten offensichtlich ein Interesse an Gottes Verheißung für sein Volk. Sie wollten ein Landstück haben. Und was haben sie sich gesagt? Ja, da bekommen nur Männer ein Landstück. Wir möchten aber auch eins haben. Merken wir, wie auch diese Geschichte, dass die im Buch Josua wieder aufgenommen wird, auf der gleichen Linie steht wie Othniel und Aksa. Es geht um Menschen, die wollen Gottes Verheißung in Besitz nehmen. Nun, das war ein absolutes Novum, denn dafür gab es in der Tora noch keine Regelung. Und so kamen also diese fünf vor Mose, vor den hohen Priester Eleazar, Sohn von Aaron, vor die Fürsten und vor die ganze Gemeinde. Das war ein mehrere Millionen umfassendes Volk damals, an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und sie bringen ihre Rechtssache vor. Vers 3. Unser Vater ist in der Wüste gestorben, er war aber kein Rebell. Er ist nicht in der Angelegenheit mit der Rotte Korahs umgekommen, sondern so in seiner Sünde gestorben, wie auch alle anderen auch. All diese 600.000 Männer. Sonst. Aber er hatte keine Söhne. Und nun unsere Frage, warum soll gewissermaßen die Linie von unserem Vater in Israel ausgelöscht werden, sodass unsere Familie dann kein Erbteil mehr hat? Mose wusste keine Antwort. Und die waren schon recht unverschämt. Die sagen, 27 Vers 4, gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Also nicht einfach, also wäre das irgendwie möglich, oder die waren überzeugt, was sie wollten. Gut, auf Hebräisch spricht man auch nicht so verschnörkelt. Man ist viel direkter.
Tatsächlich.
Ja, ja. Auch heute noch. Viel, viel direkter.
Wem wäre denn das jetzt zugefallen, also nach der damaligen Regelung?
Ja, jetzt wär's verloren gegangen.
Den Brüdern, oder wer hätte
es? Die hatten ja keine Brüder.
Nein, die Brüder des Vaters.
Brüder des Vaters.
Nein, die Brüder des Vaters.
Ach so, ja, so wär das denkbar gewesen. Ja, ja, klar, die nächsten Verwandten. Aber die direkte Linie, die werden abgeschnitten geworden und die Mädchen werden leer ausgegangen.
Ja, aber ihre, in Anführungszeichen, Widersacher wären die Brüder des Vaters, also ihre Onkel gewesen.
Ja, 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 die nächsten Verwandten. Das heißt, natürlich, die wären ja auch gestorben in der Wüste. Diese Generation, aber dann wieder eben auf der Linie.
Ihren Cousins.
Auf der Seitenlinie, richtig. Ja. Nun,
ja, aber bei der Landnahme, wären die denn da dran gewesen? Normalerweise doch eigentlich nicht. Grundbesitz, ich meine, wenn sie es jetzt schon gehabt hätten, aber jetzt haben sie, beim Grundbesitz, da bei der Landnahme, ja, hat ja noch niemand Land gehabt.
Ja gut, sie haben ja, zuerst haben sie es eingenommen und dann wurde es unter den Stämmen und damit unter den Familien verteilt. Und jetzt, wo es um den Stamm Manasse ging, da wären quasi diese fünf Frauen, die wären bei der Verteilung, wären die leer ausgegangen.
Aber ist denn da vom Recht her, von unserem Begriff vom Recht her, wäre da falsch? Ja. Ist denn da etwas eben mit hebräischem Recht in der Ordnung gewesen?
Ja, das war ein neuer Fall. Mose wusste keine Antwort in dieser Situation. Aber die Sprache der Töchter erinnert uns natürlich an Aksas Sprache. Gib mir nun auch Quellen. Gib mir dieses Fordernde, aber fordern nach dem Erbbesitz Gottes. Nun, Mose wusste keine Antwort, Vers 5. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Also er musste ins Zelt der Zusammenkunft zum Sprachort. In den Debir der Stiftshütte. Und Gott antwortet. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophchats reden recht. Da waren alle zum Schweigen gebracht, die möglicherweise gesagt haben, das sind unverschämte Mädchen. Die Töchter Zelophchats reden recht. Wie?
Sprachort meint eigentlich der Ort, wo der lebendige Gott zu uns spricht.
Ja, und das war die Bezeichnung für das Allerheiligste, weil Gott dort von dort her redete. Die Töchter Zelophchats reden recht, das ist gewaltig. Und Gott sagt, du sollst ihnen sicherlich ein Erbbesitztum unter den Brüdern ihres Vaters geben. Merkt man die Verstärkung dort? Nicht einfach, du sollst geben. Ganz bestimmt, sicherlich geben. Und das war die Verheißung damals in der Wüste. Das Volk ist ins Land eingegangen, die Kriege haben stattgefunden und nun kam es zur Verteilung des Stammes Manasse. Und die haben sich nicht gedacht, so jetzt warten wir, bis die mal zu uns kommen. Die kommen wieder selbst. Also, Josua 17, Vers 3, Vers 4 haben wir gelesen. Und sie traten herzu vor Eleazar, den Priester. Wie damals, in der Wüste. Und vor Josua, den Sohn Nuns. Mose ist gestorben, jetzt ist es Josua. Und vor die Fürsten. Ganz genau gleich wie damals. Mit dem Unterschied, damals war das ganze Volk noch mit dabei. Die hatten also keine Angst, vor dem ganzen Volk von mehreren Millionen zu erscheinen und diese Forderung vorzubringen. Und sie erinnern daran, was Gott ihnen als Recht zugestanden hatte. Der Herr hat Mose geboten, uns ein Erbteil unseren Brüdern unter unseren Brüdern zu geben. Und jetzt haben wir hier die Erfüllung. Und er gab ihnen nach dem Befehl des Herrn ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters. Also diese Stelle ist ganz wichtig, denn die zeigt die Erfüllung der Verheißung in der Tora.
Mal eine Frage. Der halbe Stamm Manasse war ja auf der anderen Seite des Jordans geblieben.
Ja.
Jetzt handelt es sich also um die andere, die kanaanitische Seite jetzt, ne?
Ja, genau. Denn der halbe Stamm Manasse hat ja das Erbteil bereits bekommen. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Warum wird in Kapitel 27, Vers 3 zwischen der Sünde der Rotte Koras unterschieden und der Sünde des Vaters, also die des ganzen Volkes? Können wir das erklären?
Ja, sicher.
Sind ja alle umgekommen. Ne?
Ja, aber die Sünde Koras, das war ja Rebellion gegen Gott. Und das war viel schlimmer, als was die anderen gemacht haben, die nicht geglaubt haben, dass Gott sie ins Land bringen würde. Also das wird differenziert. Das war Rebellion gegen Gott. Und sie sagen, unser Vater Zelophchat, das war kein Rebell. Das kann man nicht sagen. Der war so schlimm wie alle anderen. Aber es war kein Rebell. Das bringen sie zu Recht vor. Und nun sagen sie, warum soll er gewissermaßen schlechter ausgehen als alle anderen? Nur einfach, weil er fünf Töchter hat. Warte dafür. Ist doch toll, oder?
Also könnte man auch den Schluss ziehen, dass also die Rote Kora auf ewig verloren ist, aber die anderen eben nur, weil sie Gott nicht geglaubt haben an diesem Punkt, dass er sie ins Land bringt, einfach sie in der Wüste hat sterben lassen.
Über das ewige Ausgehen wird, da überhaupt nichts gesagt. Was aus dieser Stelle hervorgeht, war, dass die Rebellion der Rote Koras, das war etwas vom Schlimmsten, was man sich denken kann. Und das Alte Testament gibt aber noch nicht die Antwort, was mit ihnen geschieht.
Ja, weil oder nicht deutlich. Der Vater eben ein Erbteil durch seine Töchter haben sollte. Deswegen kam mir irgendwie auf die Idee, dass...
Ja, aber ich meine, wären die Töchter Zelophkats quasi Töchter Koras gewesen, hätte man gesagt, ja gut, der war sowieso so schlimm, also der braucht sowieso nichts im Land. Aber sie argumentieren, nein, das war nicht ein speziell Schlimmer. Und warum soll der jetzt benachteiligt werden? Das ist ihre Rechtsargumentation. Ja?
Aber vom Recht her gibt es ja gar keine solche Argumentation, dass jeder berechtigt, wer erbberechtigt ist.
Ja, wir müssen natürlich nicht, Sie meinen jetzt von dem Schweizer Recht her oder vom deutschen Recht her, oder wie?
Beide, deutsche und Schweizer Recht.
Ja gut, hier haben wir biblisches Recht. Und der Vorteil ist eben, Israel hat eine Verfassung bekommen, von Gott direkt gegeben. Die Schweizer haben sich eine selber gegeben, aber dann am Anfang glücklicherweise noch geschrieben, im Namen Gottes des Allmächtigen. Amen. Aber die alten Schweizer, die alten Eidgenossen haben doch versucht, biblisches Recht in weitem Maß einfließen zu lassen. Aber darum, wir brauchen das gar nicht irgendwie mit der Gesetzgebung heute bei uns zu vergleichen, sondern das ist die Gesetzgebung, die Gott Israel gegeben hat. Jetzt heute?
Nein, da.
Ja, das war Gottes Beschluss. Und er hat dann diese Frage geklärt, weil der Fall war damals nie vorgekommen, und hat geklärt, diese Frauen dürfen auch erben.
Aber jetzt in 4. Mose 36 steht ja, dass die Söhne der Onkel dann doch die 5 Töchter geheiratet haben, sodass sie dann letztlich ja zu dem Land doch gekommen sind.
Ja.
Wäre das auch passiert, wenn die 5 Töchter das Land nicht hätten? Wenn sie es nicht geerbt hätten vorher?
Gut, ich meine, vorher waren sie ja ledig. Und darum war für sie die Frage irgendwie noch viel prekärer. Aber nachher kam es dann eben zu Heirat. Jetzt nochmals, wie ist die Frage ganz genau? Du 4. Mose 36.
Ja, also man könnte sich ja überlegen, es ist ja im Prinzip egal. Also die Cousins von denen bekommen ja sowieso das Land. Entweder hätten sie es sonst direkt bekommen, wenn die Töchter das nicht verlangt hätten. Und so bekommen sie es eben als Mitglied sozusagen mit.
Ja, aber eben dadurch wird eben die Linie von Zelophchat wird nicht abgerissen. Und das war das Anliegen. Dass dieser Mann, dass quasi sein Gedächtnis, seine Linie weitergeht. Hätten nämlich diese Mädchen einfach geheiratet, dann wäre gewissermaßen nur die anderen Linien weitergegangen, aber die Linie Zelophchat wäre abgeschnitten gewesen. Und das sollte nicht geschehen. Das war Gottes Plan.
Das heißt ja da in Josua 17, Vers 5, dass dem Manasse 10 Anteile zufielen. Also 10 Anteile jenseits, also hier was das westlich des Jordans. Östlich. Also hier, wo wir jetzt sind, auf der Seite ist es.
Von welchem Vers sprichst du jetzt?
17, Vers 5.
Ja.
10 Anteile auf dieser Seite des Jordans. Und das heißt ja, es sind die
Anzahl genau.
Söhne, die zu Manasse gehören, außer denen, die auf der anderen Seite des Jordans waren.
Jawohl.
Und einer dieser Söhne, in Anführungszeichen, waren eben diese 5 Töchter, sozusagen.
Ja.
Ja. Deswegen diese 10 Teile. Und es ging also nur darum, es ging ja nicht um mehr Land, dass es plötzlich mehr Land dem Stamm Manasse zufiel, sondern einfach wie groß...
Nein, es geht um die Einteilung, dass jede Familie quasi erhalten bleibt. Ja. Dass keine Familie plötzlich in Israel ausgelöscht wird. Das war der Punkt. Aber es ist wichtig, dass man solche Geschichten kennt, gerade wenn argumentiert wird, heute die Frauen hätten überhaupt keine Bedeutung in der Bibel und so, dass Frauen seien nur Nebensache und so weiter, dann sieht man, welche Bedeutung Frauen haben in den Augen Gottes. Das sieht man aus solchen Stellen, also das muss man präsent haben. solche Aussprüche, wenn Gott sagt, die Töchter Zelophats reden recht. Wie Gott eben zur Frau steht, da braucht man gar keine feministische Bewegung, sondern wir haben den Wert der Frau, finden wir in der Schrift selber. Der Wert der Frau ist durch die Schrift selber gegeben. Gut, jetzt gehen wir weiter und lesen in Kapitel 18. Bruno, liest du bis Vers 10.
Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Silo, und sie schlugen daselbst das Zelt der Zusammenkunft auf, und das Land war vor ihnen unterjocht. Und es blieben unter den Kindern Israel 7 Stämme übrig, deren Erbteil man noch nicht ausgeteilt hatte. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, welches Jehova, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Nehmet euch 3 Männer für den Stamm, und ich will sie aussenden. Und sie sollen sich aufmachen und das Land durchwandern und es aufschreiben nach Verhältnis ihres Erbteils und dann zu mir kommen. Und sie sollen es unter euch in 7 Teile verteilen. Juda soll auf seinem Gebiet bleiben gegen Süden, und das Haus Josef soll auf seinem Gebiet bleiben gegen Norden. Ihr aber sollt das Land aufschreiben zu 7 Teilen und mir das Verzeichnis hierher bringen. Und ich werde euch das loswerfen, hier vor Jehova, unserem Gott. Denn die Leviten haben kein Teil in eurer Mitte, denn das Priestertum Jehovas ist ihr Erbteil. Und Gad und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben jenseits des Jordan gegen Osten ihr Erbteil empfangen, während Mose, der Knecht Jehovas, ihnen gegeben hat. Und die Männer machten sich auf und gingen hin. Und Josua gebot denen, die hingingen, um das Land aufzuschreiben, und sprach: Geht hin und durchwandert das Land und schreibet es auf und kommet wieder zu mir. Und hier werde ich euch das Los werfen vor Jehova zu Silo. Die Männer gingen hin und durchzogen das Land und schrieben es nach den Städten zu 7 Teilen auf in ein Buch. Und sie kamen zu Josua in das Lager nach Silo zurück. Da warf ihnen Josua das Los zu Silo vor Jehova, und Josua teilte daselbst das Land den Kindern Israel aus nach ihren Abteilungen.
Danke. Jetzt sehen wir, es bleiben noch 7 Stämme übrig. Ganz Israel kommt nach Silo, da wo die Stiftshütte war im Land. Und ein ganz wichtiger Vers ist nun ein Schlüssel zum ganzen Vers 3. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen? Da sehen wir genau den Gegensatz zu den 5 Töchtern Zelophchats und zu Aksa und Othniel. Die wollten, die hatten Energie, aber die hatten keine Energie. Und das macht nun der Volksführer Josua ihnen zum Vorwurf. Ihr wollt ja gar nichts. Warum geht ihr nicht? Also müssen jetzt da einige Geografen ausgehen und das Land ganz genau verzeichnen. Das haben sie alles in einem Buch geschrieben, eine Schriftrolle. Leider ist die heute nicht mehr erhalten. Wäre interessant zu sehen. Ein Geografiebuch von damals. Gut, wir wissen einiges, wie man damals geografisch verzeichnet hat. Nämlich durch das Buch Josua. Das Von dem Standpunkt her wäre das hochinteressant, wenn man das, wenn man diese Grenzen dann untersucht und mal wirklich studiert biblische Geografie. Das wäre auch mal ein Thema. Wenn jemand zum Beispiel einen Computer hätte, den man projizieren könnte. Ich habe eine CD-ROM bekommen als Test-CD, wo man Israel studieren kann aus Satellitenperspektive. Man kann also Tiefflüge machen, wie man will, und man kann also runterkommen, sieht plötzlich den Tempelberg unten. Das könnte man also das ganze Land mal so im Überblick zeigen. ist speziell ausgearbeitet für Theologiestudenten und so, mit dem Ziel, dass man Israel wirklich kennt, die Besonderheiten der Geografie aus dem Höhenflug.
Wenn Sie mit notwendiger Technik sagen, könnte ich versuchen, das mal für irgendeinen Termin bereitzustellen.
Echt?
Aber sicherlich. Wenn ich weiß, nach was ich fragen muss.
Ein Beamer. Gut, ich müsste noch genau angeben, was das für ein Prozessor sein muss. Es muss also ein Pentium sein, und zwar ein ganz bestimmter Prozessor, dass es funktioniert mit der CD. Aber wäre das machbar?
Sicherlich machbar.
Also nehmen wir Kontakt auf, ja? Dann machen wir ein paar Höhenflüge, nicht? Ja. Das sind die neuen Möglichkeiten des Bibelstudiums, ja? Also wirklich eben der Gegensatz. Josua muss dem Volk den Vorwurf machen, ihr habt keine Energie, keine Inbrunst im Glauben. Das Land wird verzeichnet und in der Folge wird, noch bevor sie es eingenommen haben, wird das Land im Glauben durchs Los ausgeteilt. Und das geschieht wo genau? Dieses Losziehung. Wo in Silo? Ja? Bei der Stiftshütte, ja. Am Eingang. Vor dem Herrn zu Silo. Übrigens sieht man auch da, wie... Ja?
Wieder los. Ja. Ist das Urim und Tumim?
Nein. Urim und Tumim, das war die Möglichkeit, wie der Hohepriester den Willen Gottes erkunden konnte. Aber es wurden auch andere Lose eingesetzt. Zum Beispiel schon in 3. Mose 16 wird auch gesagt, die beiden Böcke am Versöhnungstag, die mussten auch durchs Los ermittelt werden. Das war wieder ein anderes Los. Das war nicht, obwohl es der hohe Priester machte, machte das nicht mit Urim und Tumim, sondern spezielle Lose nur für diesen Zweck. Also Lose spielten eine große Rolle im Alten Testament, nach Gottes Anordnung, und heilsgeschichtlich gesehen, wo finden wir das letzte Mal ein Los?
Um den Mantel Jesu.
Nee, nein, noch später.
Ein Apostel wurde nachgewählt.
Jawohl.
Stephanus oder
Matthias als Ersatz für Judas. Übrigens, das Beispiel mit den Soldaten, das war natürlich ein negatives Beispiel, denn das Los spielte natürlich auch im Heidentum eine Rolle. Vom bloßen Zufall bis zum reinen Okkultismus. Zum Beispiel Haman, der hat ja auch durchs Los den 12. Monat ermittelt für die Vernichtung der Juden. 13.12. Das war das Vernichtungsdatum, das er durch das Pur ermittelt hatte. Es war ein Würfel, das Pur, ein Würfellos. Man kennt das heute, durch die Archäologie hat man ein assyrisches Pur-U gefunden, weiß also, wie das etwa ausgesehen hat. Das war ein okkultes Losorakel, aber das Gewaltige ist, das hatte er ziemlich früh im Jahr, hatte das gewählt und kam auf den letzten Monat im Jahr. Und dadurch war es ja möglich, in dieser ganzen Wartezeit, dass alles präpariert werden konnte für den Widerstand. Die ganze Sache mit Esther, die zum König hineinging und so weiter. Alles, die ganze Rettung Israels konnte vorbereitet werden, weil der Mann das so spät angesetzt hatte durch das okkulte Losorakel. Das sei Gottes Macht, eben über die Mächte der Finsternis. Nun, aber heilsgeschichtlich eben gesehen, das letzte Mal ein Los, Apostelgeschichte 1 bei der Wahl des 12. Apostels und dann nicht mehr. Aber was kommt im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 2?
Heilige Geist.
Pfingsten, der Heilige Geist. Das ist ganz frappant, von dem Moment an, wo der Heilige Geist kommt, um in den Gläubigen zu wohnen und sie zu führen, die durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes, sagt Römer 8. Also die tägliche Leitung durch den Heiligen Geist soll das überhaupt das Normale sein, und das erklärt uns, warum das Ganze los dann neutestamentlich die Bedeutung verliert. Völlig verliert. Aber da absolut Gott gewollt, so wird das Land verteilt durchs Los. Sind da noch Fragen oder Bemerkungen? Dann fahren wir nächstes Mal weiter mit Kapitel 19. Wir haben gelesen bis Kapitel 18, Vers 10. Ab Vers 11 kommt dann die Beschreibung des Gebietes für Benjamin. Auch das hat seine Bedeutung. Benjamin ist der Bruder von? Jawohl. Und war dann auch der Bruder, der Stamm, der zusammen mit Juda den Süden bildete. Also Juda und Benjamin, die sollten eine spezielle Beziehung dann bilden für die ganze weitere Geschichte des Volke Israel. Gut. Wollen wir noch etwas singen zusammen?